mit Alexandra Friedrich. Aller Seelen, Volkstrauertag, Totensonntag, der November steht ganz im Zeichen der Trauer. Für meinen heutigen Gesprächsgast steht jeder Tag im Zeichen der Trauer. Für sie ist jeder Monat Trauermonat. Renske Steen ist Bestatterin. Anfang des Jahres hat sie mit ihrer Geschäftspartnerin Julia Kreuch das Unternehmen Farwell in Hamburg gegründet. Die zwei versprechen passende Bestattungen, einen herzlichen, ehrlichen, ungekünstelten Abschied. Zunächst ein herzliches, ehrliches und ungekünsteltes Willkommen. Hallo Frau Steen.
Hallo.
Jetzt mal Klartext. Sie werden sterben, ich werde sterben und alle, die uns zuhören, die werden auch sterben. Die Endlichkeit unseres Lebens, wir wissen darum, aber die meisten von uns, die stecken das Thema ganz, ganz, ganz hinten in eine Schublade und holen es nur dann raus, wenn es unbedingt sein muss. Sie aber haben sich den Tod quasi zur Lebensaufgabe gemacht. Warum?
Oh, das ist eine große Frage. Ich glaube, das ist mir so ein bisschen passiert. Ich wusste, bevor ich mir das vorgenommen habe, auch gar nicht, ob das wirklich meine Lebensaufgabe werden könnte und bin dann da aber ganz schnell sehr gut angekommen. Ich finde, es ist unheimlich wichtig, das Sterben, den Tod wieder normaler zu machen, eben mehr drüber zu sprechen, weil ich habe auch das Gefühl, es kommen zwar ein paar Menschen zu uns und wollen über ihr eigenes Versterben sprechen oder das von nahestehenden Menschen, aber es kommen definitiv zu wenig, weil ganz oft stehen wir dann vor so ganz großen Fragezeichen und wissen nicht weiter. Und ich glaube, der Punkt, als ich gemerkt habe, dass das für mich super wichtig war, war wirklich eben, als ich auch einen eigenen Sterbefall erlebt habe. Ich glaube, so geht es ganz vielen auch, die in dieser Branche arbeiten natürlich, dass man dann nochmal so eine eigene Erfahrung hat. Und dabei gemerkt habe, dass das Vorgehen des Bestattungsinstitutes damals einfach vollkommen nicht zu meinen Anforderungen oder zu meinen Wünschen gepasst hat oder zu dem, was ich gebraucht hätte in dem Moment. Ich war damals überhaupt nicht in der Lage, das irgendwie zu formulieren oder überhaupt irgendwie zu adressieren an irgendjemanden, weil ich natürlich auch unglaublich traurig war und in der Trauer war. Aber dann wirklich Jahre später, muss ich sagen, ist mir das dann so ein bisschen wie Schuppen von den Augen gefallen, dass ich dachte, ach komm, das muss doch möglich sein. Man muss da doch nochmal rangehen können. Und unsere Gesellschaft ist ja immer im Fluss und im Wandel. Und die Bedürfnisse und Wünsche sind einfach heute so viel andere als noch vor 10, vor 20, vor sogar 50 Jahren natürlich erst recht. Und ich glaube aber, dass die Bestattungsbranche noch ein bisschen mit dem Kopf in diesen Zeiten von vor 10, 20, 50 Jahren steckt.
Mhm. Farwell heißt, wie gesagt, das Unternehmen, das Sie gegründet haben. Es ist nordfriesisch, heißt quasi Tschüss, auf Wiedersehen, Ade. Sie haben jetzt aber Ihr Institut nicht in Nordfriesland irgendwo auf dem Land eröffnet, sondern mitten in Hamburg auf St. Pauli, also da quasi, wo das Leben brodelt. War das eine bewusste Entscheidung, dorthin zu ziehen?
Es war eine bewusste Entscheidung in dem Sinne, dass Julia Kreuch und ich beide der festen Überzeugung sind, dass gerade eben in den Großstädten ein Wandel in der Bestattungsbranche notwendig ist, weil einfach auf St. Pauli, in Hamburg ganz andere Familienkonstellationen, ganz andere Partnerschaften, ganz andere Freundeskreise. Es wird anders gestorben in der Stadt, in der Großstadt. Es wird anders aufgefangen oder nicht aufgefangen, weil Familienkonstellationen anders sind, weil man weggezogen ist, weil man eben nicht mehr im Dorf lebt, in dem sofort alle da sind. Und das ist bis heute so. Ich komme selber aus Ostfriesland und da ist das so. Also wenn jemand stirbt, dann stehen alle vor der Tür. Und da gibt es eben sehr viel weniger Berührungsängste damit. Da gibt es zwar auch einige Vorbehalte und die spielen dann im Nachhinein eher eine Rolle, aber dass sich darum kümmern zu wollen, das ist auf dem Land, glaube ich, sehr viel stärker noch verwurzelt in der Gesellschaft und durch die verschiedenen Lebenslinien, die sich so ergeben und wie es dazu kommt, dass man in eine Großstadt zieht und dort sein Leben sich aufbaut, vielleicht nicht mit der Kern- oder der Ursprungsfamilie, sondern mit Freunden und Freundinnen oder mit Arbeitskollegen oder eben auch gar nicht und ganz alleine sein Leben aufbaut, was ja auch geht, hat dann andere Bedürfnisse, wenn es dann ans Sterben geht. Deswegen glaube ich, das Angebot, was wir anbieten, so ganz frei und offen zu sein und ganz transparent zu sein, das ist vor allen Dingen für Großstadtmenschen, glaube ich, ein richtiges. Ich bin mir sicher, dass es auch auf dem Land gut tun würde. Aber für uns war es klar, dass wir in der Großstadt, in der wir selber auch leben und in der wir selber auch natürlich am besten verstehen, was die Bedürfnisse sind, dort auch unser Institut, nennen wir es nicht, weil Institut so ein komisches Wort ist, was irgendwie mehr in den wissenschaftlichen Bereich gehört, finde ich. Wir sind irgendwie zufällig eher auf Bestattungsladen gekommen und im Moment heißt es fast immer Bestattungsladen auf St. Pauli.
Und Sie haben gerade schon gesagt, dass Bestattungswesen, die Szene könnte noch ein bisschen Nachhilfe gebrauchen. Und jetzt haben Sie ja gerade auch schon angedeutet, dass es da auch ein Stadt-Land-Gefälle gibt, also dass es da dort durchaus auch Unterschiede gibt, wie tabuisiert vielleicht das Thema Sterben auch behandelt wird. Ja, das sehen jetzt leider die Zuhörerinnen nicht, aber Sie wiegeln so ein bisschen ab, als ob ich da gerade Quatsch rede. Sie können gern jederzeit einfach reinquatschen.
Ja, ich glaube tatsächlich, es ist gar nicht so das Tabu Sterben, was ich gerade auch schon gesagt habe. Ich glaube, dass der Tod und das Sterben auf dem Land viel eher noch dazugehört und gar nicht so tabuisiert sind. Es ist dann eher, wenn es später um Kosten geht und um Vorannahmen, wie macht man das und was sollen die Nachbarn denken? Da spielt das dann eher eine Rolle.
Dann habe ich mich vielleicht auch missverständlich ausgedrückt. Ich hatte den Eindruck, dass Sie sagen, in der Stadt spielt es weniger eine Rolle im Leben.
Ja.
Und deswegen würde mich interessieren, wenn Sie dann jetzt mitten in der Stadt, mitten auf St. Pauli, Ihren Bestattungsladen eröffnen, wie Sie da aufgenommen werden.
Da waren wir natürlich selber auch total gespannt. Wie wird das aufgenommen, wenn da genau so zwei Frauen da jetzt einfach so einen Laden eröffnen, der von außen überhaupt nicht wie ein Bestattungsinstitut aussieht. Und hier in Hamburg sind die meisten Bestattungsinstitute rund um den Friedhof Ohlsdorf. Man erkennt sie schon von Weitem. Die haben meistens Vorhänge und da stehen Urnen im Schaufenster und ja, nicht besonders einladend. Und zwar ist deswegen total wichtig, einen offenen Laden zu haben. Auf unserer Tür steht auf, wenn wir da sind, ist die Tür auf und genauso ist es auch. Und es hat sich auch so herausgestellt, dass das so angenommen wird. Also so oft stehen einfach Menschen bei uns im Laden, die einfach, ich habe da mal eine Frage, dann eine konkrete Frage haben. Stimmt das eigentlich, dass Feuerbestattungen günstiger sind als Erdbestattungen? Sowas zum Beispiel. Oder brauche ich eigentlich einen Sarg? Solche Geschichten kommen dann und dafür kommen sie wirklich einfach so rein, auf dem Weg, weiß ich nicht, auf der Hunderunde, auf dem Weg zum Einkaufen oder so. Und das freut uns natürlich auch, dass wirklich auch aus allen Altersklassen, also auch alte St. Paulianer, die da noch so übergeblieben sind in ihren Wohnungen, in denen sie seit 50, 60 Jahren teilweise leben, auch Nachbarn direkt bei uns aus dem Haus, dass die keine Angst haben oder nicht denken, das sind jetzt irgendwie so zwei hippe Frauen, die jetzt da irgendwie so einen Laden aufgemacht haben, der gar kein Angebot für mich hat, sondern dass auch die sich da eingeladen fühlen, genauso wie aber eben auch alle anderen. Also insofern ist es ein schönes nachbarschaftliches Zusammensein. Manchmal kommen wir nicht zum Arbeiten, das haben wir jetzt auch schon gemerkt. Wir wurden schon so ein bisschen vorgewarnt. Irgendwann werden sie dann immer so sich die Klinke in die Hand geben. Es gibt Tage, in denen ist das so. Und da müssen wir sicherlich auch noch ein bisschen lernen, da noch mal ein bisschen rigoroser manchmal zu sein und die Tür auch mal zuzumachen, auch wenn wir da sind. Aber grundsätzlich ist das eigentlich genau das, was wir uns vorgestellt haben. Und wir wollten in diesem Laden eben auch eine Möglichkeit schaffen zu kommen, wenn man nicht unbedingt einen aktiven Sterbefall, wie es so schön in der Branche heißt, hat, sondern wenn man eben so eine Frage hat oder auch Veranstaltungen anbieten, in denen es gar nicht direkt ums Sterben geht, sondern vielleicht auch um Verlusterfahrungen, die einen ganz anderen Ursprung haben. Wenn vielleicht die beste Freundin nach Jahren auf einmal verschwindet, weil sich Lebensumstände geändert haben. Ganz praktisch, wenn man, weiß ich nicht, als Frau in die Menopause kommt und so, ne? Also ganz einfache Verlusterfahrungen, die aber sehr einschneidend sein können und die nicht immer was mit Sterben zu tun haben. Auch für die wollen wir ein Ort sein, an den sie kommen können. Und das war uns ganz wichtig und das ist uns bislang, und wir sind jetzt noch nicht lange da, schon ganz gut gelungen.
Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, der Laden sieht nicht aus, wie man sich so ein Bestattungsinstitut dann auch vorstellt, Ihr Bestattungsladen. Und wenn ich das so sagen darf, Sie sehen jetzt auch nicht so aus, wie man sich so den typischen Bestatter vorstellt.
Ich habe keinen Anzug an.
Genau, man denkt ja doch eher an so einen blassen, hageren Typen in so einem schlecht sitzenden Anzug und vor mir eine junge, schöne, gestylte Frau. Wie sieht denn ansonsten diese Bestatterrealität aus? Wen begegnen Sie denn da zum Beispiel auf dem Ohlsdorfer Friedhof?
Da begegnet man vielen dieser Männer in diesen Anzügen, die seit Jahren, Jahrzehnten ihren Job machen, den sie im Zweifel sich damals nicht ausgesucht haben, sondern den sie ausüben, weil sie dem von ihrer Familie, von ihrem Vater, von ihrem Großvater übernommen haben. Und das war tatsächlich für uns beide, also für Julia und mich, am Anfang eher erstmal abschreckend, beziehungsweise haben wir gedacht, oh, wie passen wir da rein? Also wie begegnet man uns da? Es ist sehr, sehr unterschiedlich. Manchmal werden wir nicht mal gegrüßt. Das ist auch in Ordnung. Man ist im Arbeitsumfeld und muss da tatsächlich manchmal sehr schnell sein und muss bestimmte Zeitabläufe einhalten. Aber wenn wir mit denen sprechen, und das ist auch eine schöne Erfahrung, man knüpft Bekanntschaften, man wird tatsächlich ganz gut aufgenommen, wenn wir auf diese anderen Bestatter und Bestatterinnen zugehen, wenn wir einfach freundlich sind. Also das ist tatsächlich eins unserer größten Credos, wenn man das so sagen möchte. Immer freundlich sein und offen sein, auch aus der eigenen Branche heraus. Wir sind nicht besser als die anderen, ganz sicher nicht. Wir machen den Job ein bisschen anders. Das heißt aber eben nicht, dass wir ihn besser machen. Wir haben einfach noch ein anderes Angebot für eine andere Zielgruppe. Wir möchten auf jeden Fall nebeneinander bestehen und das können wir auch. Ne? Also auch für diese ganz traditionellen, klassischen Bestattungsunternehmen, Institute, gibt es eine wunderbare Zielgruppe und ganz viele Menschen fühlen sich da aufgehoben und können sich da auch sehr gut aufgehoben fühlen.
Vielleicht gehen wir noch mal einen kleinen Schritt zurück, wie Sie überhaupt dahin geraten sind. Sie sind Musikwissenschaftlerin, haben Musikwissenschaften in Hamburg studiert, unter anderem haben lange in der Klassikszene gearbeitet, unter anderem für das Schleswig-Holstein Musikfestival, für das Konzerthaus Berlin, Ensemble Resonanz. Als Dramaturgin, als Redakteurin haben Sie gearbeitet. Wie kommt man von dort ins Bestattungswesen? Das ist ja jetzt erstmal nicht die klassische Vorbildung dafür. Ja, was muss man denn machen, um Bestatterin zu werden? Vielleicht ganz banal erstmal.
Also Bestatter ist ein Ausbildungsberuf. Es ist aber nicht verpflichtend, noch nicht verpflichtend, diese Ausbildung zu machen. Das heißt, es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit eines Quereinstiegs. Als ich auf die Idee gekommen bin, dass das etwas für mich sein könnte, habe ich auch erstmal wieder aufgegeben und gedacht, ja, wie komme ich denn da rein? Also wie soll das funktionieren? Und habe dann nochmal tatsächlich ein paar Jahre verstreichen lassen, bis ich dann wieder den Mut hatte, da anzudocken und da nochmal wieder an die Türen oder überhaupt erstmal an Türen zu klopfen. Und habe mich natürlich auch nicht getraut, bei den klassischen Bestattungsunternehmen, Instituten anzufragen, weil ich wusste natürlich, die brauchen jetzt nicht irgendeine junge Musikwissenschaftlerin, die jetzt irgendwie auf die Idee gekommen ist, sie könnte das auch. Weil den Eindruck möchte ich auf gar keinen Fall erwecken. Und habe an einem bestimmten Punkt in meinem Leben dann angefangen, alternative Bestattungsunternehmen, das ist so ein bisschen der Gegenpol zu den klassischen Bestattungsunternehmen, das kann man so sagen. Also es gibt die Alternativen und die klassischen. Und habe dort dann angefragt, ob ich aushelfen könnte, ob ich mal reingucken könnte, ob ich Praktikantin sein könnte. Und das habe ich gemacht, während ich eigentlich noch in meinen anderen Jobs gearbeitet habe. Also ich habe Vollzeit in dem Moment beim Ensemble Resonanz gearbeitet und habe dann ein Praktikum gemacht bei einem Bestattungsunternehmen. Und bin dann dort auch ganz schnell weiter eingestiegen, habe dort auch sofort auch beim Einstellungsgespräch gesagt, ich möchte aber ganz gerne wirklich alles mal kennenlernen, weil in meinem Kopf schwebt mir vor, dass ich das gut könnte. Ich möchte das aber natürlich prüfen, ob ich das gut kann. Und dort wurde mir die Chance gegeben, das wirklich alles auszuprobieren. Und dann bin ich wirklich Bestatterin geworden. Ich habe natürlich, und damals habe ich auch Julia Kreuch kennengelernt, Fortbildung gemacht. Also wir wussten natürlich überhaupt nicht, wie versorgt man zum Beispiel Verstorbene? Wie führe ich ein Beratungsgespräch? Worauf kommt es an? Was ist das Bestattungsgesetz? Es gibt verschiedene Bestattungsgesetze in den Bundesländern. Worauf kommt es an? Was ist wichtig? Was unterscheidet Hamburg zum Beispiel von Schleswig-Holstein? Und das durfte ich dort alles in diesem Bestattungsunternehmen, in dem ich dann relativ schnell auch als angestellte Bestatterin arbeiten durfte, lernen. Habe das dann Learning by Doing, während ich gearbeitet habe, immer weiter gelernt. Nach knapp 3 Jahren war ich dann so in der Position, dass ich mir gedacht habe, okay, ich habe jetzt genug Erfahrung gesammelt und weiß aber auch bei Fragen, an wen ich mich wenden kann, dass ich mir zutraue, das wirklich auch zu machen. Die Ausbildung tatsächlich als Bestattungsfachangestellte zu machen oder Bestattungsfachkraft heißt es, kam für mich tatsächlich nicht in Frage, weil die Ausbildungsstelle in Bayern sitzt und es sehr, sehr strenge Regelungen gibt, beziehungsweise muss man einmal im Monat eine Woche dorthin und ich schaffe das nicht. Also das ist gerade einfach nicht drin. Ich habe kleine Kinder, ich kann nicht eine Woche im Monat regelmäßig weg sein. Was ich doch schon denke, ist, dass ich eventuell nochmal die Ausbildung oder die Weiterbildung zum Bestattungsmeister, Bestattermeister heißt es. Ist alles auch männlich, das muss man auch nochmal sagen. Da denke ich tatsächlich nochmal drüber nach, weil es in einigen Bundesländern inzwischen Pflicht geworden ist, dass in jedem Betrieb auch ein Meister beschäftigt ist. Und das finde ich auch richtig. Also natürlich gehört dieser Beruf auch irgendwie in der Ausbildung. Da müssen gleiche Standards herrschen und die möchte ich auch erfüllen. Allerdings muss ich sagen, dass das in meinem alltäglichen Arbeitsleben wenig bis gar keine Rolle spielt. Wir werden fast nie gefragt, wie wir ausgebildet sind und ob wir das denn wirklich können oder warum wir denn jetzt hier sitzen. Und das finde ich auch ganz wichtig, dass wir das offenbar ja so gut ausstrahlen, dass wir ganz gut arbeiten und dass wir auch wissen, was wir tun und was wir anbieten können.
Sie haben ja schon erwähnt, Sie haben auch kleine Kinder. Wie sprechen Sie denn mit Ihren Kindern über den Job? Also wie viel wissen die darüber, was sie machen? Wie alt sind die zwei?
Die werden jetzt 7 und 9. Mhm. Und die wissen ganz schön viel. Also die wissen, was ich mache. Die wissen auch, dass ich Verstorbene ankleide, dass ich sie wasche, dass ich manchmal auch einen körperlich anstrengenden Job habe. Die wissen, dass ich auch manchmal los muss abends, um zum Beispiel einen Verstorbenen, der zu Hause gestorben ist, abzuholen, zu überführen. Meine kleine Tochter hat in meinem vorherigen Job, in dem sie manchmal mit dabei war, weil die Kita Schließtage hatte, auch mal im Sarglager Särge hin und her geschoben oder irgendwas ausgekleidet, was natürlich auf gar keinen Fall vorkommt. Die haben beide noch nie eine verstorbene Person gesehen. Und das finde ich auch sehr richtig, weil das darf auch schon personenschutzmäßig überhaupt gar nicht stattfinden. Aber die beiden haben einen sehr, sehr schönen Zugang dazu, haben natürlich Angst, dass ich sterbe. Ich glaube aber tatsächlich, dass das etwas ist, was in jeder Familie irgendwann mal vorkommt. Also, dass Kinder Angst haben vor der Sterblichkeit der eigenen Eltern. Die nehmen aber das ganz gut mit und ganz gut auf. Es gibt eine ganz süße Geschichte, die ich dann immer erzähle. Da war meine große Tochter noch klein und es war Corona und wir durften die Kinder nicht in die Schule bringen, sondern haben sie vorne am Tor verabschiedet und sie sind dann selbstständig zur Klasse gegangen. Und sie stiefelte so los und dann hörte ich auf einmal so über den ganzen Schulhof schreien, Mama! Was ich dir noch sagen wollte, ich möchte nicht verbrannt werden. Und alle drehten sich um, worüber redet die mit ihren Kindern? Aber ich finde es eigentlich ganz gut. Ich habe natürlich zurückgerufen, ja, okay, klar, habe ich mir gemerkt. Und dann ist das auch fein. Und also ganz oft, wenn wir tote Tiere, wenn wir eine kleine tote Maus, einen toten Vogel sehen, dann wollen sie die gerne mit mir bestatten. Das haben wir auch schon einige Male gemacht. Wir haben die Mäuse von einer Freundin meiner kleinen Tochter beerdigt, beziehungsweise wurde ich dann zu Rate gezogen, was jetzt eine gute Zeremonie wäre und ob ich eine Rede halten könnte. Ich konnte dann beruhigen, das können sie auch selber, das haben sie auch super geschafft, aber auch so Musikauswahl und so. Also das ist schon ein großes Thema. Aber die gehen damit gut und selbstverständlich um und das ist auch was wir auch in unserem Berufsalltag, also Julia und ich auch in unserem Berufsalltag merken, sobald Kinder im Spiel sind, die machen alles ein bisschen normaler und die gehen damit normal um. Die haben keine Angst, die haben keine Berührungsangst und machen es eigentlich fast immer für alle Anwesenden leichter, damit umzugehen, gehen einfach zum Sarg und halten nochmal die Hand von Opa oder streicheln ihm nochmal über die Wange oder bringen ganz selbstverständlich alles an Schätzen mit, was sie da noch mit in den Sarg legen wollen. Also deswegen ermuntern wir auch immer, Kinder mitzunehmen. Also es bestehen da große Vorbehalte immer wieder. Also das sind tatsächlich Gespräche, die wir immer wieder führen. Darf meine 2-Jährige, meine 3-Jährige Tochter, mein 16-Jähriger Sohn, um jetzt auch mal so diese Spanne aufzumachen, eigentlich mit? Und ja, sie dürfen alle mit. Also je jünger, desto einfacher. Je älter, desto schwieriger auch schon das Verhältnis dazu. Wahrscheinlich durch die Gesellschaft und den Umgang mit dem Sterben, dass es halt so wenig stattfindet. Ne? Also das nimmt man dann schon auch sehr viel, sehr schnell mit.
Ja, diese große Befangenheit ist ja vielleicht auch teilweise kulturell bedingt. Mhm. Ich habe ja eingangs gesagt, Totensonntag jetzt zum Beispiel, ja. Diese ganzen Gedenktage, Feiertage, bei uns sind das diese stillen Tage und man hat Tanzverbot und so, und das ist alles ganz traurig. Und jetzt im November war ja auch der Dia de los Muertos zum Beispiel, also die mexikanische Variante, die ja ganz anders aussieht, wo die Straßen irgendwie bunt geschmückt werden und man die Menschen ja freudvoll nochmal feiert, diejenigen, die nicht mehr unter uns sind.
Genau, weil das ist eigentlich ein ganz schöner Ansatzpunkt, der ja auch bei meiner Geschäftspartnerin Julia so mit drin ist, weil ihre Schwägerin ist Mexikanerin und die ist eigentlich der Grund, warum Julia Bestatterin geworden ist. Was sie nämlich daran so fasziniert hat und was ich auch so schön finde, ist, man feiert, dass man die verstorbene Person kannte und dass man eine Zeit mit ihr hatte und man denkt an die schönen Zeiten, die man zusammen hatte, auch an die schwierigen Zeiten. Das wird auch in diesen Kulturen nicht so alles ausgeblendet, weil Leben verlaufen nicht immer geradlinig und es ist nicht immer alles schön, das ist klar. Aber man wendet sich eben der Seite zu, die man feiern kann. Man erinnert sich an gemeinsame Erlebnisse. Man bringt in diesen Kulturen, das hatten wir letztens einmal im Gespräch mit Carolina, so heißt die Schwägerin von Julia, herausgefunden, man bringt tatsächlich die Verstorbenen, nicht immer, aber manchmal ist das so, man fährt mit denen so eine Tour durchs Dorf. Also man bringt die nochmal zu ihrer alten Arbeitsstätte und bringt die nochmal wirklich, also die verstorbene Person, den Leichnam, in das Büro oder in den Laden, wo die immer stand, damit sich dort auch nochmal alle verabschieden können, dass dort auch wirklich ja nochmal ein Tschüss sagen möglich ist. Man macht so eine kleine Tournee, da wird Musik gespielt und da passieren ja auch Missgeschicke und das sind ja auch Momente, wo man dann weitermacht und auch lustig sein kann. Und der Volkstrauertag, der Totensonntag, genau, dass es immer so leise sein muss, dass es immer so traurig sein muss, das muss es auch sein. Ich glaube nicht, dass man das komplett wegradieren sollte oder da komplett rausnehmen sollte aus diesen Prozessen. Aber fürs weitere Umgehen auch mit dem Abschied ist es total wichtig, sich eben auch zu erinnern an die guten Sachen. Also diesen Abschied wirklich in allen Facetten zu leben und eben nicht nur auf das, dass die Person nicht mehr da ist, sondern auf das, dass sie da war und was sie bewirkt hat.
Es ist ja auch der Unterschied, bei uns wird das eher so im stillen Kämmerlein gemacht, das ist eher so ein intimer Akt sozusagen, aber sie versuchen ja ein Stück weit auch dieses Thema erstmal und nicht die Trauer unbedingt immer öffentlich zu machen, aber das Thema Tod, Sterben in so eine Art Botschafterrolle mehr ins Leben zu holen. Sie machen das unter anderem auch mit Social Media. Also was sie vorher für die Klassikszene gemacht haben, mehr oder weniger, da versucht haben, die klassische Musik in die sozialen Medien zu holen. Das versuchen sie jetzt mit dem Thema Bestattung. Gibt es da Parallelen?
Ja, es gibt auf jeden Fall Parallelen. Also was habe ich schon für Diskussionen oder was haben wir für Streitrunden mit OrchestermusikerInnen gehabt, dass es sinnvoll ist, jetzt auch mal ein Video zu machen oder dass man auch mal eine Probe filmen darf und dass es jetzt nicht darauf ankommt, dass jeder Ton genau sitzt oder dass das Stück perfekt wiedergegeben werden kann auf kleinen Smartphones, auf denen man sich dann den Instagram-Account zum Beispiel anschaut oder den Post oder die Story. Und natürlich ist das im Bestattungsbereich genauso. Was darf man zeigen, was darf man nicht zeigen? Und da gibt es noch natürlich größere Regeln, was den Datenschutz und die Persönlichkeitsrechte anbelangt. Und das gehe ich total mit. Was aber sehr ähnlich ist, ist, dass es ja in Social Media immer sehr um Authentizität geht. Und authentisch sein bedeutet auch offen und wund eigentlich so ein bisschen zu sein und auch Fehler zuzulassen und zu zeigen, dass es nicht immer glatt läuft. Auch Sachen zu zeigen, die man im Hochglanzmagazin nicht sehen würde. Und das ist im Bestattungsbereich natürlich total unbekannt, dieses authentisch sein und dieses auch mal zeigen. Ich weiß nicht, ich glaube, ein gutes Beispiel sind vielleicht, wenn Bestattungsunternehmen Bilder von Verstorbenen zeigen, dann sind das immer diese gefalteten Hände von Verstorbenen. Und Julia und ich haben uns entschieden, das auf gar keinen Fall zu machen, weil das wieder so ein distanzierter Blick darauf ist. Das ist so was Gelerntes und das ist eben, warum müssen überhaupt diese Hände so gefaltet werden? Die sind eigentlich höchst selten gefaltet bei den Verstorbenen, die wir versorgen oder auch so übereinander gelegt, als würden sie beten. Und da dann vielleicht eher zu zeigen, wie wir uns dafür fertig gemacht haben, also was unsere tägliche Arbeit damit umfasst oder wie viel Zeit wir damit verbringen. Also eher so um diese Ecke zu gehen und dadurch dann authentisch zu sein.
Vielleicht mögen Sie zum Abschluss von einem schönen Abschied erzählen, vielleicht von einem ganz besonderen Abschied, den Sie mitgestaltet, miterlebt haben.
Oder gibt es so viele? Ein besonders schöner und einer, der mich, glaube ich, für immer begleiten wird und der sozusagen immer da ist, ist der Abschied von einem Baby. Und dieses Baby ist gestorben, nachdem es 3 Tage gelebt hat. Und das war zum Beispiel genau dieser Moment, in dem es anders war. Wir haben gefeiert, dass dieser kleine Mensch 3 Tage auf der Welt war. Es ging immer ums Feiern, es ging auch ums Traurigsein, aber es ging vor allen Dingen um das Feiern dieser 3 Tage. Und ganz am Ende haben wir natürlich diese kleine Mini-Urne mit dem kleinen bisschen Asche, was da drin ist, weil von verstorbenen Babys, wenn sie eingeäschert werden, nur ganz, 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 ganz bisschen übrig bleibt, was auch sehr symbolisch ist. Bei der Beisetzung haben wir die allerschönste Feier für dieses kleine Leben gemacht. Und diese Feier fand statt in einem Wald, weil sich die Eltern nicht vorstellen konnten, auf einem Friedhof zu sein, beziehungsweise die nächsten Jahre auf einen Friedhof gehen zu müssen, wenn sie ihr Kind besuchen wollen. Und deswegen haben sie sich für einen Wald entschieden und deswegen musste auch eine Kremierung stattfinden. Aber dieser ganze Entscheidungsprozess war so schön geführt und so schön wohl überlegt und in allen Facetten durchdacht, was mir sehr gefallen hat, aber was auch natürlich sehr herausfordernd war. Und diese Feier ganz am Ende in diesem Wald war so wunderschön, weil wir gar nicht viel gemacht haben, weil es gab auch gar nicht mehr so viel zu erzählen, aber wir haben einfach ganz viel Musik gehört. Die beiden haben ganz viel Musik gehört. Und wir haben diese Musik ganz laut durch diesen Wald schallen lassen, haben die beiden dann auch die Urne beigesetzt und sind danach auf einen Spaziergang gegangen, den ich natürlich nicht mehr begleitet habe, weil da gehöre ich auch überhaupt nicht hin. Und die beiden haben mir dann später erzählt, dass sie auf dem Weg den Wolf gesehen haben, auf einmal vor einem Wolf standen und erst total erschrocken waren und dann aber dachten, was für ein schönes Gefühl für die beiden, dass sie wissen, dass dieser Wolf immer da ist und aufpassen wird.
Vielen Dank für diesen bewegenden Einblick. Danke, Frau Steen.
Gerne.
Und das war das Gespräch für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Alexandra Friedrich. Alles Gute.